Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Bei den Unruhen in Frankreich brannten Autos, Läden und Wohnungen. Wir fragen den Soziologen Denis Merclin, warum auch Bibliotheken angezündet wurden. Bürger fordern eine kritische Auseinandersetzung mit dem 34 Meter hohen, kolossalen Bismarck-Denkmal im alten Hamburger Elbpark. Ein internationaler Wettbewerb zur Kontextualisierung des Monuments brachte kein Ergebnis. Wir berichten von der 54. Ausgabe des renommierten Fotofestivals Rencontre d'Arles und erinnern an den legendären Jazzmusiker Ernst Ludwig Petrowski. Er ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Brennende Autos, zerschlagene Fenster, vandalierte Gebäude, ausgeplünderte Läden. Aufnahmen der am 27. Juni losbrechenden Unruhen liefen in den französischen Medien in Dauerschleife. Die Suche nach Erklärung für die massive Gewalt hält an und gefragt wird auch, warum ausgerechnet Bibliotheken und Mediatheken in vielen Orten angezündet oder vandaliert wurden. Unbekannt ist das Phänomen in Frankreich nicht, aber so viele Bücher und Filme wie in den Tagen nach der Tötung des 17 Jahre alten Nahel Merzouk sind lange nicht zerstört worden. Denis Merclin ist Soziologe und lehrt an der Sorbonne Nouvelle in Paris. Mit ihm habe ich am Abend gesprochen. Ausgelöst wurden die nächtlichen Unruhen durch tödliche Polizeigewalt. Bibliotheken sind stille Orte. An ihnen wird üblicherweise kein Zwang ausgeübt. Warum wurden ausgerechnet sie angezündet?
Alors, c'est une question de réponse difficile en quelques mots.
Ich habe das in Brandstätten von Bibliotheken über einen längeren Zeitraum untersucht. Wir haben 70 Bibliotheksbrände in ganz Frankreich registriert. Das Jahr 2005 sticht heraus. Während der Unruhen, die 2005 in den Vorstädten losbrachen, wurden 33 Bibliotheken angezündet. Jetzt sind 6 Bibliotheken durch Feuer verwüstet worden. 40 weitere wurden beschädigt, aber nicht zerstört. Wir wissen also, dass so etwas passieren kann. Es ist immerhin ein Aufstand gewesen, keine Demonstration oder ein Streik. Die Leute auf der Straße waren völlig aufgebracht. Sie bleiben nicht vor einer Bibliothek stehen und sagen sich, die rühren wir besser nicht an.
Sie sprechen die Unruhen von 2005 an, als der damalige Präsident Nicolas Sarkozy drohte, die Vororte mit dem Kercher zu reinigen. Entlädt sich die Wut der Leute immer noch aus den gleichen Gründen oder hat sich etwas geändert?
Non, pas vraiment, parce que il y a une situation qui dure depuis.
Nein, es hat sich nicht wirklich etwas geändert. Diese angespannte Situation dauert einfach an. Was man sofort sieht, ist, dass Aufstände jedes Mal losbrechen, wenn es Opfer von Polizeigewalt gibt. Erst recht, wenn das Opfer ein junger Mensch ist. Dieses Mal ist eine neue Stufe erreicht worden, weil zum ersten Mal ein Polizeibeamter einen Jugendlichen mit seiner Dienstwaffe getötet hat. 2005 haben sich zwei Jugendliche auf der Flucht vor der Polizei in einem Transformatorkasten versteckt und sind darin durch Elektroschläge umgekommen. Man hatte es nicht, wie jetzt, mit einem Fall von vorsätzlicher Tötung zu tun. Ich denke, das erklärt die ungeheure Wut der Leute, die aus ihren Vierteln raus und in Richtung Stadt gegangen sind. In Frankreich hat das geschriebene Wort, hat das Schreibvermögen einen hohen Stellenwert. Wer nicht korrekt schreibt, findet kaum Zugang zum Arbeitsmarkt. In Frankreich ist die Deindustrialisierung in vollem Gang. Arbeitslosigkeit und Armut treffen junge Leute, die eh schon in prekären Verhältnissen aufwachsen. Ihre Perspektive ist es, als Uber-Chauffeur zu arbeiten, Pizzas zu liefern, Lagerbestände in Supermärkten aufzufüllen. Warum? Weil sie die französische Grammatik und Syntax nicht beherrschen. In der Schule werden die Weichen gestellt. Und solange Frankreich weniger qualifizierten Leuten nichts anzubieten hat, bleibt das Problem bestehen.
Du travail salarié pour les gens peu qualifiés, il y aura ce problème. Deuxièmement, la bibliothèque.
Und die Bibliotheken sind keine populären Institutionen mehr, keine Volksbibliotheken, wie es sie in jedem Stadtviertel gab. Heute haben die Leute eher den Eindruck, dass ihnen da einfach etwas hingesetzt wird. Ihr Verhältnis zu diesen Einrichtungen ist ambivalent.
Des quartiers populaires, mais qui lui donne un statut ambivalent.
Wenn die städtischen, die kommunalen Bibliotheken keine aktiven Orte der Teilhabe mehr sind, wie sollten sie sich denn verändern? Welche Funktionen, also außer das Bereitstellen von Büchern und Medien, sollten Bibliotheken heute in der Gesellschaft einnehmen?
Alors, j'insiste beaucoup sur l'ambivalence.
Ich meine, man sollte die Ambivalenz wahrnehmen. Die Einwohner eines Viertels haben kein eindeutiges Verhältnis zu den Bibliotheken. Sie lieben sie und gleichzeitig sind sie mit ihnen im Konflikt. Je nachdem, was sich politisch gerade ereignet, fallen die Antworten anders aus. Man muss diese Uneindeutigkeit sehen, sonst karikiert man das Verhältnis der Leute zu Bildungseinrichtungen. Es gibt in Frankreich 15.000 Bibliotheken. Davon befinden sich 2.500 in schwierigen Stadtvierteln. 6 wurden nach dem 27. Juni angezündet. Das heißt, die absolute Mehrheit wurde nicht angegriffen. Ich sage das nicht, um die Fakten kleinzureden, sondern um auf die Ambivalenz hinzuweisen. Das Verhältnis zur Bibliothek ist weder schwarz noch weiß. Es ist beides zugleich.
Sind denn, Herr Merklin, Attacken auf Bibliotheken und vielleicht im weiteren Sinne auch auf Bildungsinstitutionen ein sehr französisches Phänomen?
Nein, Anschläge auf Schulen gibt es auch in anderen Ländern. Aber Frankreich ist tatsächlich das einzige Land der Welt, in dem Bibliotheken angezündet oder mit Steinen beworfen werden. Es geht ja hier um keine Autodafés. Hier wird kein bestimmtes Denken oder eine Religion verbrannt. Es geht nicht um Zensur. Es wird auch nicht nachgeahmt, was die Nazis oder Diktatoren in Lateinamerika gemacht haben, die Bücher von Kommunisten öffentlich ins Feuer werfen, so wie das in Spanien auch General Franco befahl. Wir sehen nicht, dass ein Viertel sich aus ideologischen Gründen daran macht, seine Stadtteilbibliothek auszuräuchern. Es gibt ein Problem mit staatlichen Institutionen. Wenn ein junger Mensch polizeilicher Gewalt ausgesetzt ist oder wie jüngst getötet wird, dann werden nicht nur Polizeiwachen attackiert, sondern oft auch Ärzte in den Notaufnahmen oder Hausmeister in den Sozialwohnungen, Lehrer und Bibliothekare. Alles Leute, mit denen Jugendliche in Konflikt geraten. Hinter all diesen Funktionsträgern wird nur die politische Macht gesehen, die sie benachteiligt und vergisst. Und das Buch und die Bibliothek wird eben dieser Macht zugerechnet.
Der französische Nationalfeiertag rückt jetzt sehr viel näher. Der 14. Juli wird Land auf, Land ab mit viel Feuerwerk gefeiert. Gerade sind private Feuerwerke verboten worden. Glauben Sie, dass es am Freitag wieder brennen könnte?
C'est fort probable, c'est ce qui craint le gouvernement. La première ministre vient de déclarer qu'elle mettra tout en place.
Das ist sehr wahrscheinlich. Die Regierung befürchtet es. Die Premierministerin hat angekündigt, man sei vorbereitet und werde verhindern, dass der Aufstand sich wiederholt. Aber dass am 14. Juli Autos angezündet werden, das ist eigentlich nichts Neues. Das erleben wir seit Jahren und es zeigt, dass bestimmte Schichten ein Problem mit der Republik haben. Am Nationalfeiertag werden die Erstürmung der Bastille und die Erringung der Republik gefeiert. Emmanuel Macron fehlt es an Empathie. Er hält Abstand. François Hollande zum Beispiel ist ins Krankenhaus gefahren, als er davon erfuhr, dass ein Jugendlicher von einem Polizisten vorsätzlich schwer am Bein verletzt worden war. Präsident Macron hat der Familie des in Nanterre getöteten Nael keinen Beileidsbesuch abgestattet. Er hat lediglich eine kurze Stellungnahme veröffentlicht, in der er den Tod bedauert und sagt, es sei ein nicht hinnehmbares Ereignis. Die Öffentlichkeit schaut auf die Mutter, die ihren einzigen Sohn verloren hat. Er trug keine Waffe. Er trachtete niemandem nach dem Leben und diese Tötung ist für alle, die das Video vom Tathergang gesehen haben, inakzeptabel.
Denis Merklin ist Soziologe und Professor an der Universität Sorbonne-Nouvelle in Paris. Vielen Dank für das Gespräch. Je vous remercie, Monsieur Merklin, pour cet entretien. Vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup à vous et je serai content d'avoir le résultat.
Otto von Bismarck, der erste deutsche Reichskanzler, war schon tot, als ihm zu Ehren in Hamburg ein gigantisches, hohes, raumgreifendes Denkmal errichtet wurde. Im alten Elbpark, der zu den Landungsbrücken führt. 1906 wurde es eingeweiht, eine Sanierung war nötig und die ist nun nach 3 Jahren so gut wie abgeschlossen. Seit Jahren löst das massive, 34 Meter hohe Monument mit der auf ein Schwert gestützten Bismarck-Skulptur aber auch heftig heftige Ablehnung aus. Zivilgesellschaftliche Gruppen verlangen eine kritische Auseinandersetzung mit der Rolle des Reichskanzlers und ehemaligen preußischen Ministerpräsidenten. Angestoßen wurde so ein internationaler Wettbewerb für eine Intervention am Denkmalort selbst. Die ehemalige Kulturstaatsministerin Christina Weiß hat den Vorsitz in der Wettbewerbsjury. Guten Abend, Frau Weiß.
Guten Abend.
Der international ausgeschriebene Wettbewerb ist vorbei, nur wurde kein Entwurf angenommen. Was genau war denn die Aufgabenstellung?
Das ist richtig. Die prinzipielle Aufgabenstellung war eine Kontextualisierung dieses Bismarck-Denkmals, dieses wirklich wuchtigen Bismarck-Denkmals auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war gewünscht, auch eine künstlerische Störaktion, also eine künstlerische Intervention, die die Aufmerksamkeit auf Bismarck zieht. Wir haben feststellen müssen, dass tatsächlich durch die Größe des Denkmals, 34 Meter hoch, auf dem Hügel des alten Elbparks, sowohl die Figur steht unter Denkmalschutz als auch der Park steht unter Denkmalschutz, dass es unendlich schwierig ist, mit einer künstlerischen Intervention die Aufmerksamkeit auf Bismarck zu ziehen. Daraus folgt dann auch noch, selbst wenn die Aufmerksamkeit erreicht wird, es muss kontextualisiert werden. Das heißt, es muss irgendwo auch ein Nachdenken über Bismarck, über diese sehr komplexe politische Figur Bismarck und sein Verhältnis zu den Hamburger Kaufleuten.
Könnten Sie vielleicht, Frau Weiß, noch mal kurz umreißen, welche Rolle Otto von Bismarck in der Kolonialpolitik des Deutschen Reiches gespielt hat? Denn viel Kritik gab es ja von dem Verein Hamburg dekolonisieren.
Das ist richtig. Das ist eben genau die Rolle Bismarcks, weshalb die Hamburger Kaufmannschaft ihm dieses unglaublich, ja, auch fast positive Denkmal gesetzt hat. Es ist ja die Figur eines Roland mit dem Schwert. Es ist nicht die Figur des militärischen Bismarck. Die militärische Macht hatte damals auch der Kaiser. Bismarck hatte sich lange gegen Kolonien gewehrt. Er wollte gar nicht. Er hat sich aber dann tatsächlich durch die kaufmännischen Interessen aus Hamburg und aus Bremen in diese Richtung bewegt. Und er hat die Afrika-Konferenz in Berlin ins Leben gerufen und damit auch die deutschen Kolonien mitbegründet. Das ist ein strittiger Punkt. Bismarck war aber sehr, sehr, sehr komplex in seiner politischen Arbeit. Und da haben wir jetzt gemerkt, dass man einfach gar nicht nur einen Aspekt betonen darf, weil es der Figur, der historischen Figur und dem Denkmal in keiner Weise gerecht werden kann. Und wir brauchen eine andere Form von Vermittlung der politischen Arbeit von Otto von Bismarck. Es gibt neue Medien, also die ursprüngliche Tafel der Erklärung ist sicher nicht das richtige Medium. Wir haben aber in dem Wettbewerb auch kein künstlerisches Medium entdeckt, was diese Vermittlung leistet, aber daran werden wir arbeiten müssen.
In welche Richtung gingen denn die 8 Arbeiten, die eingereicht worden sind?
Es sind ja über 70 Arbeiten eingereicht worden.
Aber 8 sind in die Endrunde gekommen.
8 haben wir ausgewählt, weil wir dachten, da müssen wir etwas mehr über die Realisierbarkeit noch erfahren und über die Inhalte. Diese 8 Einreichenden haben uns dann aber keine wirklichen Weiterentwicklungen geliefert. Und es zeigt, dass die Realisierbarkeit so schwer ist. Bei den über 70 Einreichungen, auch bei den 8 noch, waren sehr viele dabei, die eine Umbauung, ein großes Bauwerk vorgesehen haben. Das zu errichten an dem Platz, aber dann, wenn es an die Realisierung geht, unglaublich problematisch sein würde. Und im Grunde haben diese architektonischen Interventionen dazu gedient, Plattformen zu schaffen für Debatte. Das schien uns nicht angemessen. Sie müssen erst mal 34 Meter hochkommen, um dann eine Debatte zu führen. Und das Ganze muss sicher sein und muss sturmerprobt sein. Und alles war wirklich sehr, sehr kompliziert.
Und wie, Frau Weiß, soll es jetzt weitergehen? Werden Sie als Jury insgesamt vielleicht auch genauere Vorgaben machen für das, was das Bismarck-Denkmal aus Ihrer Sicht braucht?
Wir haben der Stadt Hamburg, das ist natürlich jetzt Ihr Auftrag, eine Empfehlung mitgegeben. Wir haben gesagt, also es muss mehr um Vermittlung des politischen Wirkens von Bismarck gehen und um die heutige gesellschaftliche Debatte darüber. Das ist unsere Empfehlung, wie die Stadt damit umgeht, ob sie uns als Jury, jeden Einzelnen, jede Einzelne nochmal bittet, weiterzumachen, kann ich Ihnen nicht vorhersagen. Aber ich denke, es ist jetzt eine etwas geänderte Aufgabenrichtung, sodass es vielleicht auch eine neue Jury braucht. Es geht jetzt wirklich um Vermittlungsformen mit heutigen Medien.
Das Preisgeld für den Siegerentwurf haben Sie jetzt an die 8 Teilnehmenden als Aufwandsentschädigung verteilt. Die Hamburger CDU spricht von skandalöser Steuergeldverschwendung und meint, es wäre besser gewesen, das Geld in die Sanierung des Elbparks zu stecken. Ist das pure Polemik? Was halten Sie dagegen? Und wird es ein neues Preisgeld geben, wenn jetzt wieder eine Ausschreibung folgen sollte?
Also zunächst einmal muss nicht jede Jury bei jeder Ausschreibung zu einem Ergebnis kommen. Manchmal ist es schlechter, wenn man sich zu einem Ergebnis zwingt. Die Aufwandsentschädigung ist natürlich gerechtfertigt, weil alle 8 Einreichenden wirklich nachgearbeitet haben und sich auch große Mühe gegeben haben. Das muss schon belohnt werden. Die Frage, ob es überhaupt eine zweite Ausschreibung gibt, dieses war ja eine offene, anonyme Ausschreibung. Ob es eine Ausschreibung geben wird oder ob es einen Beirat geben wird, der zum Beispiel auch die extrem komplizierte Vertextung dieser Kontextualisierung, also welche Texte, wer schreibt die Texte, das müssen Fachleute sein. Und ich glaube nicht, dass das geeignet ist für eine offene Ausschreibung.
Der internationale Wettbewerb für eine künstlerische Ergänzung des Bismarck-Denkmals in Hamburg hat keinen Sieger hervorgebracht. Die Publizistin und ehemalige Kulturstaatsministerin Christina Weiß hat den Vorsitz der Jury. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Weiß.
Ich danke Ihnen.
Im Winter ist die kleine südfranzösische Stadt Arles ein verschlafenes Nest. Man kann dann in aller Ruhe antike römische Monumente umrunden, das Van Gogh-Museum besuchen und sich auf die Suche nach Motiven von Bildern begeben, die Van Gogh in Arles malte. Seit 2021 gibt es zudem das Luma-Museum für Gegenwartskunst außerhalb der alten Stadtmauern. Im Sommer hingegen drängen Besucher ins Zentrum, denn das 1970 begründete Fotografiefestival Rencontre d'Arles präsentiert nicht nur Bilder von international arrivierten Fotokünstlern, es hat sich über die Jahre auch zu einem Sprungbrett für junge Fotografen und Fotografinnen entwickelt. Am 3. Juli wurde die 54. Ausgabe eröffnet. 2,5 Monate wird das Festival laufen. Yannick Hannebohn schildert Eindrücke von der ersten Woche. Angereist war auch die kanadische Fotografin Adrienne Surprenant.
Es war die Ermordung dreier Brüder, die von Russen gefoltert und hingerichtet wurden. Doch einer der drei überlebte, da die Kugel nur seinen Kiefer traf. Nachdem er lebendig begraben wurde, gelang ihm die Flucht. Er machte sich auf den Weg nach Hause, um seinen Eltern zu berichten, was passiert war. Das berichtet die kanadische Fotografin Adrienne Surprenant in der Aula der lokalen Fotoschule ENSP in Arles bei einer Podiumsdiskussion zum Fotoband Ukraine, a War Crime. Bilder aus der Ukraine dominieren auf dem Fotofestival in Arles nicht. Trotzdem wurde die Lage hier präsent gehalten, durch Dokumentationen wie diese. Wie können zivile und professionelle Fotos des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges bei der Aufarbeitung von Verbrechen helfen? Surprenant formuliert eine Antwort. Sie war im vergangenen Jahr in der Ukraine und hat sowohl Projekte fern der Front wie auch im Donbass aufgenommen. In Izium hat Surprenant die Befreiung der Stadt dokumentiert. Als Fotografin sieht sie es als ihre Aufgabe an, historisch zu dokumentieren, was in einem Kriegsland passiert, und nicht davon abzulassen, Menschen, die weit entfernt von Ländern ohne Konflikte oder Krieg leben, an eben diese gewaltvolle Realitäten zu erinnern. Fast 20.000 BesucherInnen kamen in der ersten Woche nach Arles. Unter ihnen SammlerInnen, FotografInnen, KünstlerInnen. Einer von ihnen, Wim Wenders, der einen Sonnenhut trug. Er gab dem Sender France Culture Einblicke in seine fruchtbaren Abzweigungen als Fotograf und seinen liebenden Blick. Noch spürt man in Arles nicht die Veränderungen, die den Einsatz der künstlichen Intelligenz bringen wird. Fast keiner der beim Fotofestival ausgestellten Arbeiten wurde mit Hilfe der KI erstellt. Trotzdem verschließt sich das Festival nicht dem Diskurs. Festivaldirektor Christoph Wiesner.
Eine bestimmte Art von Arbeit wird verschwinden. Und nicht unbedingt im Kunstbereich, weil im Kunstbereich hat man natürlich unheimlich viele Möglichkeiten. Eher viel mehr für zum Beispiel die Presse. Die Presse wird vielleicht irgendwann also Bilder nutzen, die keine Autoren mehr brauchen, sondern die werden nur ganz einfach automatisch generiert. Mal schauen, also ich bin auch gespannt.
Der Markt für Bilder wird dadurch, dass große deutschsprachige Zeitungen bereits heute KI-Bilder auf die Titelseiten ihrer Zeitungen drucken, noch enger für FotografInnen. Diesen Druck diskutiert man in Aal bei einem Glas Wein. Oder zwei. Als Highlights des Festivals gelten aber andere Dinge.
So das, was gerade am relevantesten, als am relevantesten empfunden wird, so zu sehen.
Die Poolparty, definitiv.
Ich fand jetzt den Namen der Ausstellung nicht ein, aber es war von Nordic Photographers. Ja, die fand ich bis jetzt so am besten von dem, was ich gesehen habe. Ja.
We've all been Emma this week.
Die Ausstellung heißt Sisters Cup, Schwesternschaft. Aus ihr stammt auch das Coverbild des Festivals. Dieses Jahr der Fotografin Emma Saab-Panjemi. Ihre Kuratorin Nina Strand erzählt, was für sie die Serie ausmacht. Das Zusammenspiel zwischen Verspieltheit und Ernsthaftigkeit. Die Serie zeigt bunte Selbstporträts, in denen Emma, die Fotografin, den Auslöser in der Hand hält und so bestimmt, wie sie dargestellt werden
will. Shines through both for Emma, but also for the Swedish Ikram Abdulkadir.
Sisters Cup ist eine Ausstellung mit ausschließlich weiblichen oder Transfotografinnen. War das eine schwierige Aufgabe?
It was not complicated to find.
Damit repräsentiert Sisters Cup recht gut das Festival. Das Team um Direktor Christoph Wiesner schafft es, wieder ein recht diverses Programm zusammenzustellen. In der Fotografie wie in vielen Kulturbereichen immer noch eine Ausnahme.
Aber irgendwann muss das etwas so wie automatisch werden. Und ich glaube, auch für den jüngeren Generationen wird es sowieso viel, viel einfacher.
Während im Internet mit Bildern Politik gemacht wird, beschenkt das Festival einen mit Debatten und einer Neuausrichtung der eigenen Perspektiven. Wer will, auch mit Poolpartys. Tanvi Mishra, Kommissarin des diesjährigen Prix de Couvert, formuliert es so. Die meisten dieser Perspektiven sind nicht von hier. Der Kontext ist nicht von hier. Lassen Sie uns also anerkennen, dass wir alle ein Bild auf unterschiedliche Weise sehen, je nach unserer eigenen Konditionierung und Erinnerung. Ich lade Sie also ein, sich den Bildern mit Offenheit und nicht mit Bestimmtheit zu nähern.
Noch bis zum 24. September läuft die 54. Ausgabe des legendären Fotofestivals Rencontre d'Arles.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Leiter des Wallstein Verlags in Göttingen, Tedel von Wallmoden, sieht im Rücktritt des langjährigen Direktors der Leipziger Buchmesse, Oliver Zille, ein Alarmsignal allerhöchster Ordnung. Wer in der Leipziger Messeleitung, in der Stadt Leipzig und im Land Sachsen dieses Alarmsignal nicht ernst nehme, habe die Zeichen nicht gehört, sagte von Wallmoden im Deutschlandfunk Kultur. Man könne nicht hoch genug einschätzen, was die Leipziger Buchmesse, auch mit dem Buchpreis für europäische Verständigung, für die demokratische Kultur in Leipzig und Sachsen bedeute.
Und das ist natürlich nicht zum Nulltarif zu haben. Ein Buchpreis wie der Buchpreis zur europäischen Verständigung kostet natürlich Geld. Und wenn die Messeleitung, Herr Geisenberger oder Herr Buhl-Wagner, mehr Geld abgeliefert haben wollen, muss man an all diesen Dingen sparen. Und das ist die einzige Neuausrichtung, die ich mir plausibel vorstellen kann.
Der Verlagsleiter des Wallstein Verlags in Göttingen, Tedel von Wallmoden. Der Bürgerrat Bildung und Lernen hat heute offiziell seine Empfehlungen für eine gerechtere Bildung übergeben. Im Bürgerrat sind fast 300 Menschen aus ganz Deutschland vertreten, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden. Die Vorschläge wurden über einen Zeitraum von einem Jahr erarbeitet, auch von Schülerinnen und Schülern. Oda Tischewski.
Chancengleichheit ist das zentrale Thema der Empfehlungen, die der Bürgerrat Bildung und Lernen heute vorgestellt hat. Und die beginne schon in der Kita. Deren Angebote müssten ausgebaut und ihr Besuch, nach Vorschlag des Gremiums, in den letzten 2 Jahren vor der Einschulung nach Möglichkeit verpflichtend sein. Für die allgemeinbildenden Schulen regt der Bürgerrat eine längere gemeinsame Schulzeit an. Eine Trennung der Schulform erst nach der Mittelstufe hielte verschiedene Bildungswege länger offen. An 3 Tagen in der Woche solle verbindlich Ganztagsunterricht stattfinden. Schulbücher und Schulessen sollten in jedem Fall kostenfrei sein.
Die Deutschen sparen nach der Corona-Pandemie bei Video- und Audio-Streaming. Wer kostenpflichtige Video-Streaming-Dienste nutzt, gibt dafür pro Monat im Schnitt 15,70 Euro aus. Bei Audio-Streaming sind es 11 Euro. Das entspricht einem Rückgang um 14% gegenüber dem Vorjahr. Das teilte der Digitalverband Bitkom nach einer Umfrage mit. Für die Bayreuther Festspiele musste auch die Titelpartie der Eröffnungspremiere neu besetzt werden. Andreas Schager singt den Parsifal im gleichnamigen Richard-Wagner-Werk. Er übernehme für Joseph Calleja, teilten die Festspiele auf ihrer Homepage mit. Calleja habe aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Mit Parsifal startet das Festival am 25. Juli in die Saison.
Das rumänische Temeswar ist 2023 eine von 3 Kulturhauptstädten. Wir haben in Fazit am 15. Juni in einer Sondersendung von dort berichtet. Nachhören können Sie diese auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Zur Halbzeit finden in diesen Tagen verstärkt Filmfestivals, Theaterperformances und Kunstevents statt. Nur wenigen Menschen außerhalb Rumäniens ist bekannt, dass der Aufstand gegen das kommunistische Regime von Nicolae Ceausescu 1989 nicht in Bukarest, sondern in Temeswar begann. Wenige Wochen, nachdem in Berlin die Mauer gefallen war. Ein Museum in Temeswar erinnert an die einzige blutige Revolution Osteuropas. Meine Kollegin Susanne Burkhardt hat es besucht.
Es waren dramatische Tage im Dezember 1989. Ein 30-minütiger Film im Museum erzählt davon, untermalt mit pathetischer Musik. Aus Protest gegen die Strafversetzung des ungarisch reformierten Pfarrers Laszlo Tökös, der hatte es gewagt, sich gegen das Ceausescu-Regime aufzulehnen, versammelten sich am 16. Dezember 1989 hunderte Menschen vor dessen Haus in Temeswar und protestierten. Als die Polizei mit Wasserwerfern anrückt, schlägt die Stimmung um. Nieder mit Ceausescu und der Diktatur, rufen sie, die Revolution hat begonnen. Museumsleiter Gino Rado, damals 22 Jahre alt, erfährt am nächsten Tag, es habe Tote gegeben. Wie die meisten der Demonstranten hat er 2 Wünsche.
We want only democracy and very, very much we want free election.
Demokratie und freie Wahlen.
So we fight for this.
Doch das Regime reagiert brutal. 73 Menschen sterben allein in Temeswar.
In front of more of 100.000 people, we declared Timișoara first city where we don't have communism.
Am 20. Dezember 1989 wurde hier vom Kulturpalast vor 100.000 Menschen die Befreiung vom Kommunismus verkündet. Temeswar war somit die erste vom Kommunismus befreite Stadt Rumäniens. Das kleine Museum in einer ehemaligen, außen frisch sanierten, aber innen ziemlich heruntergekommenen Kaserne erzählt von diesen Tagen. Anhand von Videos, zahlreichen Dokumenten, Modellen von Militärfahrzeugen, alten Uniformen und vielen laminierten Bildern wird eine Chronologie der damaligen Ereignisse aufbereitet. Denn, so Gino Rado, es gelte heute besonders die jungen Menschen zu informieren, die in der Schule nichts mehr lernen darüber, wie es im Kommunismus war und warum die Revolution nötig war.
The young generation don't know why we need the revolution and we must talk him what was in communist time.
Ein bisschen Geld gibt's für die Arbeit seines Hauses auch vom rumänischen Kulturministerium und der deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung. Moderne Museumsaufbereitung, übersichtliche Beschriftungen und Einordnung, Fehlanzeige. Dennoch, die Authentizität der Bilder und Filmausschnitte bewegt die Besucher. Etwa die Szene, wenn Tausende auf dem Platz des Sieges mit Blick auf die Kathedrale knien und für die getöteten Freunde und Angehörigen beten. Nur ein paar Tage nach Beginn des Aufstandes in Temeswar war es aus für das Regime Ceausescus. Nach einem 1,5-stündigen Schnellprozess wurden Nicolae Ceausescu und seine Frau Elena am ersten Weihnachtstag 1989 schuldig gesprochen, unter anderem des Völkermordes, und direkt danach erschossen. Auch diese Bilder gibt es hier zu sehen. Das Dokumentations- und Forschungszentrum unter der fast 30-jährigen Leitung durch Gino Rado ist allerdings viel mehr als ein Museum. Neben monatlichen Sonderausstellungen finden hier nach wie vor Forschung, Aufklärung und Recherche statt. Wie zu den noch immer ungeklärten Morden an Zivilisten und Militär durch sogenannte Terroristen nach dem Tod von Ceausescu. Diese Aufklärung aber, so Gino Rado, sei nicht immer erwünscht.
They don't like us. But our job here to Memorial is to say the truth.
Die Aufgabe seiner Einrichtung sei es, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Denn längst ist die Geschichte der rumänischen Revolution von 1989 nicht völlig aufgeklärt.
Susanne Burkhardt, nach einem Rundgang durch das von Gino Rado geleitete Revolutionsmuseum, in dessen Vorgarten gerade eine neue Dauerausstellung rund um die Berliner Mauer und ihre Geschichte eröffnet worden ist. Und ein Mauernfragment gibt's dort auch zu sehen. Jahrzehntelang war der Saxophonist und Flötist Ernst Ludwig Petrowski einer der wichtigsten Jazzmusiker in Deutschland und zudem einer der ersten Berufs-Jazzmusiker in der ehemaligen DDR. In unserem Sender hat Ernst Ludwig Petrowski in den 1990er und den Nullerjahren die Sendung Tonart Jazz moderiert. Vielleicht werden sich einige von Ihnen daran erinnern. Aus gesundheitlichen Gründen ist Ernst Ludwig Petrowski in den letzten Jahren nicht mehr aufgetreten. Er konnte nicht mehr spielen. Wie heute bekannt wurde, ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. Matthias Wegner erinnert an den Musiker.
Also am besten nicht, wenn keiner zuhört. Oder wenn ich, und am schlechtesten bin ich meiner Meinung nach, wenn es einen Konzertvertrag gibt und einen Anfang, so um 20 Uhr fängt es an oder nach dem im Festival später. Und um diese Zeit muss man denn loslegen. Und das mag ich nicht. Das ist so eine Art Befehlsausführung. Ne? Ich spiele eigentlich mehr und besser und lieber, wenn ich gar nicht muss, aber will. Und ich will nicht immer dann, wenn ich muss.
Ernst Ludwig Petrowski war einer der zentralen Jazzmusiker in der DDR und das schon zu einer Zeit, als der Jazz in der DDR noch als merkwürdig, subversiv und dekadent galt. Petrowski begann Mitte der 50er Jahre in der Band von Eberhard Weise und gründete 1962 das Manfred Ludwig Sextett, das 8 Jahre durchhielt. Petrowski spielte zunächst Cool Jazz und Hardbop, bis er bald die freieren Formen kennenlernte und auslotete.
Free Jazz war nur eine künstlerische Variante. Aber es gab eine Zeit lang, da waren das nur Raufereien. Und die waren zwar spannend für den Macher, aber die waren bestimmt auch Strapazen für die Zuhörer. Obwohl manche ungeheuer geklatscht haben, da möchte ich wissen, warum eigentlich. Ne? Warum sind die nicht alle schreiend rausgelaufen?
Ernst Ludwig Petrowski, den fast alle nur Luten Petrowski nennen, hat sich mit Beharrlichkeit und Klarheit seinen Platz als Jazzmusiker erobert. Später durfte Petrowski sogar im Westen auftreten, wenn auch oft mit besonderen Auflagen und den DDR-typischen Aufpassern. Aber immerhin, Petrowski spielte auf wichtigen internationalen Festivals wie Montreux oder Leverkusen. Und Anfang der 80er Jahre tourte er als erster Jazzmusiker der DDR durch die USA. Einem seiner Aufpasser hatte er ein Stück voller Missachtung auf den Leib geschrieben: ein Sandsack zu viel. Energetisch, kraftvoll und mit einem scharfen Ton auf seinem Altsaxophon war das Spiel von Petrowski, aber auch voller Zwischentöne und zärtlicher Poesie. Nicht nur mit dem Zentralquartett hat Luten Petrowski den deutschen Jazz jahrzehntelang enorm bereichert, auch zusammen mit seiner Lebensgefährtin, der Sängerin Uschi Brüning.
Oh.
komme noch aus einer Zeit, wenn man dann mit dem Saxophonkoffer irgendwo reinkam, dann war man überhaupt der King. Man brauchte gar nicht auszupacken. Oh, ein Musiker. So. Und heute steht ja an jeder Ecke einer mit einem Gitarrenkoffer oder Saxophon oder überall immer. Ich weiß nicht, ob ich ein alter Hut oder ein alter Sack bin, der meint, Jazz ist etwas so Besonderes. Das muss nicht an jeder Ecke erklingen, ne? Ich habe schon mal einem Schüler, den ich hatte, gesagt, der hat so, was war das? Ich glaube, so Henderson oder Phil Woods oder alle beide. Und da habe ich ihm gesagt, er soll doch endlich mal das Tabu dieser Kollegen in Ruhe lassen. Das Tabu und ihre sozusagen Intimsphäre. Er wäre ihnen ja eigentlich jetzt, indem er diese Phrase so spielt, an die Unterwäsche gegangen. Das tut man eigentlich nicht. Zumal der Jazz ja auch dafür steht, dass er eine individuelle und möglichst eigenständige Sprache eines jeden sein soll.
An den Saxophonisten und Flötisten, den Jazzmusiker Ernst Ludwig Petrowski, der im Alter von 89 Jahren gestorben ist, hat mein Kollege Matthias Wegner erinnert. Head up high, Kopf hoch nach diesem Song der Daffodils aus Österreich ist nun Hans von Trotha am Zug. Er hat die Kulturseiten vom 11. Juli gelesen.
Oft sind die Feuilletons der Sprache auf der Spur. Das gilt für die gesprochene und die geschriebene Sprache, aber auch für die Sprache der Bilder und Symbole. Gebäude zum Beispiel sprechen auch, schon gar öffentliche. Im Tagesspiegel erinnern John Falkirk und Christiane Peitz daran, dass in vielen europäischen Ländern die sogenannte klassische Architektur Konjunktur hat und an etlichen Orten Repliken und Rekonstruktionen historischer Bauten entstanden sind. Zitiert wird der italienische Architekturhistoriker Franco Borsi, demzufolge klassizistische Ausdrucksformen gerade in Zeiten der Verunsicherung populär sind. Besonders leidenschaftlich wird die Architekturdebatte derzeit anscheinend in Schweden geführt, sodass der Tagesspiegel gar den Kampf um Bullerbü ausruft. Der zeigt sich in Bauten und in Worten. Wobei man bei den Worten ja immer darauf achten muss, ob sie so gemeint sind, wie sie da stehen oder womöglich anders. Der Zug ist abgefahren, schreibt zum Beispiel Jan Köweder in der Welt, sei eine Redewendung, die verdeutlicht, dass eine Sache vorbei ist, verloren, futsch, perdu. Das, stellt der Filmkritiker fest, gilt für fast alle Menschen bis auf einen. Wenn bei Tom Cruise ein Zug abgefahren ist und außerdem der Böse den Lokomotivführer killt und die Notbremse außer Gefecht setzt, dann ist das nur die nächste Herausforderung, die sich durch einen spektakulären Stunt meistern lässt. Tendenziell sind sie in den Feuilletons genervt von den permanenten Cruise-Stunts in den permanenten Missions Impossible. Während Jan Küveler denen immerhin noch eine tiefere Bedeutung zugesteht, wenn er schreibt, im Kampf mit einer bösen künstlichen Intelligenz helfen nur noch echte Stunts und Schreibmaschinen, analysiert Michael Mainz in der Taz, für die wenige filmische Handlung seien die Stunts völlig irrelevant. David Steinitz bereichert die deutsche Sprache in der Süddeutschen gar um ein neues Wort. Tom Cruise sei so Tom Cruiseig wie nie. Außerdem meint er, ein Tom Cruise-Film ohne waghalsigen Motorradstunt ist kein Tom Cruise-Film. Wobei man sich im Jahr 2023 natürlich fragen muss, liebe lastenradfahrende Schwabinger Eltern, ob der eigentliche Schauwert mittlerweile darin besteht, dass der Mann ohne Helm unterwegs ist. Ein absolut analoges Problem, das mit dem Helm. Das mit dem Lastenfahrrad auch. Das mausert sich gerade zum Symbol unserer Zeit. Im Süddeutsche Feuilleton taucht es gleich nochmal auf. In einer Analyse von Franz Kotteder, der angesichts der Debatte ums Elterngeld generell die Frage stellt, wer ist hier reich und konkret, wie bringt man den Lastwagenfahrer und die Lastenradfahrerin wieder zusammen? Jene, für die Kinder tatsächlich ein Armutsrisiko sind und jene, die sich gerade mal der Mittelschicht zurechnen, obwohl sie in Wirklichkeit reich sind. Dass es für die wirklich Reichen keine Vermögenssteuer gibt, dafür sorgt die FDP. Zu deren Job es nach Franz Kotteder gehört, Sozialleistungen so niedrig wie möglich zu halten und die reichen 4% der Bevölkerung noch reicher zu machen. Diesen Job erledige die FDP hervorragend, sie sei zweifellos die effektivste der drei Ampelparteien. Aber sie würde das natürlich nie so ausdrücken. Womit wir bei einer besonderen Form der feuilletonistischen Sprachanalyse wären, der politischen. Für alle Nicht-Bayern unternimmt die FAZ im Interview mit der Linguistin Andrea Schamberger-Hirt den Versuch, die Frage zu klären, Was ist das eigentlich für eine Sprache, die Hubert Aiwanger spricht? Wenn da dann steht, er könnte Kotz sagen, er sagt es aber nicht, dann ist nicht etwa das gemeint, was das schriftdeutsche FAZ-Publikum assoziiert, sondern eine Katze. Linguistisch ausgedrückt handelt es sich bei dem, was Aiwanger macht, um Verdumpfung. Und wir lernen, es ist typisch für Mundartsprecher, dass sie Lehnwörter meist nicht verdumpfen. So sagt Aiwanger quasi, nicht quasi. Und er nutzt Dialekt gezielt, wenn er sagt, ihr habt's wohl den Arsch offen. Arsch mit verdumpftem A. Gegen Verdumpfung ist sprachfeuilletonistisch übrigens nichts einzuwenden, solange sich der Vorgang des Verdumpfens auf Vokale beschränkt und nicht auf Inhalte ausdehnt. Dann allerdings ist das Feuilleton wieder gefragt.
Soweit Hans von Trotha. Er hat die Presse vom Dienstag gelesen. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine angenehme Nacht.